Ich denke, Respekt spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle, dass der respektvolle Umgang mit allen Studierenden.
Radioaktive Spuren, nukleare Forensik und Umweltanalysen nach Reaktorunfällen. Unser heutiger Gast arbeitet genau dort, wo Chemie, Physik und globale Herausforderungen zusammenkommen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke fürs Einschalten von unserem Podcast Zukunft MINT gestalten. Ich bin Therese Niss, ich bin die Vorständin der Mintality Stiftung und unser heutiger Gast bei uns im Studio ist erstmals ein Mann, und zwar der Radiochemiker Professor Dr. Georg Steinhauser von der TU Wien. Danke, Georg, und schön, dass du heute bei uns bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Und heute zum ersten Mal auch bei mir als Co-Moderatin oder Co-Interviewerin, wie auch immer man es nennen will, ist Alena Petritsch. Ihr kennt Alena schon vom Podcast, wo sie vor kurzem mich interviewt hat. Alena, aber am besten, du stellst dich selbst vor.
Ihr habt das vielleicht im Intro schon gemerkt. Hi, mein Name ist Alena. Ich bin Programmassistentin bei der Mintality Stiftung und studiere gerade auf der TU Wien Raumplanung. Ich freue mich heute auch dabei zu sein.
Georg, bevor wir ins Gespräch starten, kannst du dich bitte ganz kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen?
Ja, sehr gerne. Mein Name ist Georg Steinhauser. Ich bin Professor für angewandte Radiochemie an der TU Wien. Bin Chemiker aus Leidenschaft und wahnsinnig gern an der TU Wien. Bin verheiratet und habe 3 Kinder, 2 Töchter und einen Sohn. Ich glaube, genauso wie das für Mintality genau richtig ist.
Perfekt, genau. Als Anschlussfrage, was ist die Radiochemie?
Die Radiochemie ist die Chemie radioaktiver Stoffe. Es ist ein sehr, sehr weites Feld. Das kann man bis in die Radiopharmazie hineinbekommen oder man kann das auslegen. In meinem Fall ist das eher die Umweltradioaktivität, die mich fasziniert. Die nukleare Forensik, also quasi die Spurensuche, das detektivische Aufspüren eines Hintergrunds von einem nuklearen Material, das zum Beispiel geschmuggelt wurde oder das freigesetzt wurde und man möchte herausfinden, wer ist dafür verantwortlich.
Das ist ein bisschen der Detektiv in dir.
Ganz genau, das liebe ich am meisten.
Wenn man auf deinen Lebenslauf schaut, ist das alles sehr beeindruckend. Studium, dann warst du ja auch im Ausland, sowohl in den USA als auch in Deutschland, bevor du dann zurück als Professor an die TU gekommen bist. Wie warst du als Kind, beziehungsweise was hat dich damals interessiert? War das damals schon die Technik, beziehungsweise die Chemie oder gab es damals andere Interessen?
Ich würde sagen, ich bin ein bisschen ein untypischer Chemiker. Ich würde sagen, ich bin kein besonders mathematischer Mensch. Ich bin eher auf der sprachlichen Seite zu Hause. Also ich habe großes Vergnügen, Texte zu schreiben. Das hat dann in der Karriere natürlich auch ganz gut geholfen, weil ein Paper zu schreiben, was für viele eine große Last ist, das war für mich das reinste Vergnügen. Englisch, Spanisch, Russisch gelernt, habe das eigentlich sehr gern gemacht. Meine Eltern haben als Kind immer schon gesagt, dass ich eher der Philosoph war. Mein Bruder wäre eher der Techniker.
Was hat dein Bruder dann gemacht?
Der hat Kulturtechnik und Wasserwirtschaft studiert. Und ist auch in dem Gebiet geblieben. Aber mich hat dann mein Chemielehrer eigentlich sehr begeistert von der Chemie. Und ich verstehe, glaube ich, die Chemie ein bisschen anders als andere. Für mich ist es weniger ein mathematisch belastetes Konstrukt, sondern es ist eher ein Geschichtenerzählen. Es geht um Affinitäten, welche Verbindungen haben sich gern und wo kommt es zur Reaktion. Also das hat für mich etwas bisschen Spielerisches, würde ich sagen.
Vielleicht eine Sache nur, weil du sagst, du bist auch sprachlich begabt. Das ist natürlich etwas, was ja eigentlich ganz wichtig ist, weil das Thema Wissenschaftskommunikation kommt ja oft, sage ich mal, zu kurz. Und ich glaube, gerade im Bereich der Technik ist es ja nicht nur, dass man Technik macht und Technik mag, sondern auch, wie man das Ganze dann kommuniziert, um eben andere Leute auch wieder dafür zu begeistern, oder?
Das würde ich auch so sehen. Ja, also einen komplexen Inhalt verständlich runterzubrechen, ist oftmals das Schwierigste, was ein Fach zu bieten hat. Ich weiß nicht genau, wer es war. Ich glaube, Albert Einstein hat gesagt, man hat einen Inhalt erst dann verstanden, wenn man ihn seiner Großmutter so erklären kann, dass sie es dann auch versteht.
Apropos begeistern, du hast es schon kurz angedeutet. Ich wollte mich im nächsten Schritt fragen, gab es einen bestimmten Zeitpunkt, wo du wusstest, du möchtest in die Chemie gehen? Du hast jetzt schon gesagt, dein Chemielehrer war da ein großes Vorbild für dich. Wann war das circa? Weißt du das noch?
4. Klasse, das war die 2. Stunde, die ich in Chemie hatte. In der 1. bin ich schlotternd drinnen gesessen, weil mir alle gesagt haben, um Gottes Willen, der Professor ist so streng und das ist so furchtbar und ich habe wirklich panische Angst gehabt. Und in der 2. Stunde habe ich dann für mich festgestellt, na, das ist ja unfassbar spannend, das ist ja unglaublich interessant. Und ab da war meine Leidenschaft dann ungebrochen. In der Waschküche meiner Eltern habe ich mir dann ein kleines Chemielabor eingerichtet. Man muss sagen, dass ich da einiges Glück gehabt habe, dass da nie was, dass da nie was schief gegangen ist, weil also jetzt so im Nachhinein betrachtet, war das nicht immer ganz unbedenklich. Aber das hat mich schon sehr geprägt, diese spielerische Phase in meinem Leben als 14-, 15-Jähriger. Und die Leidenschaft ist geblieben.
Georg, du beschäftigst dich wissenschaftlich mit diesem Thema Radioaktivität in unserer Umwelt, auch nach Nuklearunfällen wie beispielsweise Tschernobyl, aber eben auch Fukushima. Wir hatten ja kürzlich auch das 15 Jahre Fukushima und da warst du ja auch, konnte man dich auch dazu im Radio hören. Jetzt könnte man auch sagen, das alles klingt auch sehr gefährlich. Wie sieht dein Arbeitsalltag aus?
Gefährlich ist der überhaupt nicht. Also ich bin zwar jemand, der gerne und auch leidenschaftlich mit Radioaktivität arbeitet, aber es ist ja wie so oft, wenn man sich gut mit einer Sache auskennt, dann kann man das auch viel besser einschätzen, welche tatsächlichen Gefahren damit verbunden sind. Und in aller Regel ist die zusätzliche Strahlenbelastung in unserer Arbeit so marginal, dass sie kaum ins Gewicht fällt auch nur. Ein Transatlantikflug ist eine ganz andere Kategorie. Und ganz oft ist es einfach so, dass wenn man einen Nachmittag bei mir im Labor verbringt, dann ist das die gleiche Strahlendosis, die man in den kommenden 24 Stunden auch so abgekriegt hätte. Also wenn man keine Angst hat, die nächsten 24 Stunden zu überleben, na, dann kann man den Nachmittag bei mir im Labor auch einfach noch recht entspannt und ohne Schweißperlen auf der Stirn zubringen.
Du hast den Transatlantikflug erwähnt. Das ist etwas, was immer wieder auch erwähnt wird, wenn man ein Röntgenbild macht sozusagen. Das heißt, es ist die gleiche Strahlung wie bei einem Transatlantikflug. Warum erwähnt man immer wieder den Transatlantikflug? Was macht den strahlenreicher als andere Sachen?
Das hängt mit der kosmischen Höhenstrahlung und der Flugroute auch sehr stark zusammen. Dadurch, dass das Magnetfeld bei den Polen zur Erde hinführt, werden dann, wenn man um diese Gegend herumfliegt, bekommt man förmlich die abgeleitete Strahlung direkt in die Flugzeugkabine geliefert. Und das ist also ein vergleichsweise, ist kein radioaktives, aber zumindest ein Strahlen-Event für den Körper. Und es ist das Flugpersonal auch tatsächlich in der Regel stärker strahlenexponiert, als das ein Radiochemiker im Labor ist. Man sieht das übrigens, wenn man Transatlantikflug gemacht hat, wenn man nachher seinen Ehering aus Gold auf den Gamma-Detektor legt, dann kann man dort das radioaktive, also das aktivierte Gold tatsächlich nachweisen. Also es wird durch die Neutronenbestrahlung, wird ein kleiner Teil der Goldatome aktiviert, also radioaktiv gemacht und das kann man tatsächlich nachher messen. Das finde ich eigentlich ganz spannend.
Das ist eine volle Chemiestunde
ja.
Für uns.
Jetzt würde mich interessieren, weil für mich persönlich klingt Forschung auch oft theoretisch und ich stelle es mir ein bisschen schwer vor, eben gerade mit Radioaktivität zu forschen. Also es ist ja das, was man ja nicht auch angreifen kann. Wie schaut das im Alltag eigentlich so aus?
Wir haben unsere sehr, sehr gut ausgestatteten Labore. Also ich habe mal nachgezählt, glaube ich, 8 verschiedenen Universitäten der Welt gearbeitet. Nirgendwo waren meine Labore so gut ausgestattet wie in der TU Wien. Und da wird jeder Handgriff, den man macht mit dem Strahlenschutz, also dem betrieblichen Strahlenschutz, das sind 2 Personen, die Monika Veit und der Dieter Heinz, mit denen wird das abgesprochen, ob das so in Ordnung ist und dann werden die Experimente durchgeführt. Im Normalfall, zumindest wenn das möglich ist, dann testet man jeden Handgriff zuerst einmal im Nicht-Radioaktiven. Das heißt, man führt das gesamte Experiment so durch, als wäre es schon radioaktiv, ist es aber noch nicht. Und da kommt man dann gar nicht selten drauf, hoppla, da habe ich jetzt etwas übersehen oder da bräuchte ich noch eine Pinzette, da bräuchte ich noch eine Flasche mit destilliertem Wasser, um etwas so hinzubekommen, wie ich das haben möchte. Und dann geht's ans Eingemachte und dann wird radioaktiv gearbeitet.
Falls das möglich ist, könntest du vielleicht kurz erklären, wie das ausschaut oder wie die Experimente, also was für Experimente das sind. Ich kann mir gerade sehr schön vorstellen, wie schaut denn das Experiment aus, was du mit dem Strahlenschutz machst? Was kann das zum Beispiel sein?
Wir haben zum Beispiel jetzt vor kurzem, ich nehme jetzt einfach ein Beispiel, das vor kurzem war, haben wir ein Experiment gemacht. Wir möchten gerne eine historische Plutoniumprobe beproben. Und die sitzt an der UC Berkeley in den USA und ist ein kleines Platinschiffchen mit dieser Probe drauf. Und dieses Platinschiffchen sitzt in einem kleinen Plexiglas-Aquarium. Und wir möchten gerne die Innenseite dieses Aquariums abwischen und schauen, ob wir da quasi Stäube herausbekommen können. Und um das zu testen, haben wir also einen Stellvertreter für das Plutonium. Wir haben in dem Fall Lantan bei uns im Reaktor radioaktiv gemacht und dieses Lantanpulver dann in dieses Plexiglas-Aquarium hineingegeben und vorsichtig an die Position gebracht und dann mit unseren Wischtests begonnen und geschaut, wie viel von diesen radioaktiven Stäuben, die nicht sichtbar sind, können wir tatsächlich damit herausbekommen.
Okay, danke. Das kann ich mir schon sehr viel besser vorstellen.
Ich habe noch eine Frage. Ich war vor kurzem bei einem Vortrag vom Ferenc Krauss, also dem Nobelpreisträger, und der hat gesagt, auf die Frage, was ist eigentlich das Wichtigste, hat er gemeint, das Wichtigste ist, die richtige Frage zu finden für einen Forscher, damit er dann sozusagen auch langfristig die Motivation hat, hier immer weiter zu forschen. Was ist deine Frage, beziehungsweise was können dann so Zwischenergebnisse sein und vielleicht auch, was ist das tollste Ergebnis, das du in deiner Forschung bisher hattest?
Das ist jetzt ein Staccato an ganz essentiellen Fragen. Also grundsätzlich muss ich dem Ferenc Krauss recht geben. Die richtige Frage ist das viel interessantere. Ich sitze in einem Vortrag eigentlich nicht so sehr, um mir dann das Ergebnis anzuhören, weil ob das 14 oder 23 waren, an was auch immer für Einheiten, das ist mir vergleichsweise egal, aber welche Frage die bearbeitet haben, das ist das, was mich dann nachher inspiriert und wo ich mir dann denke, ah, da könnte man noch etwas anschließen. Das interessanteste Ergebnis meiner Karriere war wahrscheinlich, als wir das erste Reaktor-Plutonium der Menschheitsgeschichte wiederentdeckt haben. Das war eine Geschichte, da habe ich 5 Monate in Los Alamos gearbeitet und während ich dort war, hat man bei Bauarbeiten, also bei Baggerarbeiten, hat man etwas ausgegraben. Das ist dann, weil die gewusst haben, dass ich ein History-Geek bin, ist das auf meinem Schreibtisch oder auf meinem Labortisch gelandet und wir haben das analysiert und haben festgestellt, wow, das ist kontaminiert, das waren Zeitungsschnipsel. Die sind kontaminiert mit Plutonium, aber nicht irgendein Plutonium, sondern das allererste, das je hergestellt wurde. Und dann habe ich 3 Jahre meines Lebens damit zugebracht, diese Zeitungsschnipsel einer zuzuordnen, um festzustellen, welches Jahr und welcher Tag das war. Das war eine sehr, sehr spannende Spurensuche.
Also da kommt der Detektiv wieder, oder?
Ja. Ja, ganz genau. Das wird in Kürze publiziert.
Du bist ja selbst auch Lehrender an der TU Wien. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, dann wissen wir, dass Minze Männer dominiert ist. Und wir haben da ein bisschen recherchiert zu den Zahlen an der TU Wien. Und das sind ca. 33% der derzeitigen Studierenden Frauen. In der technischen Chemie ist der Anteil aber etwas höher, sogar bei 40-44%. Und in den klassischen Ingenieurfächern weniger, mit nur 13-14%, zum Maschinenbau und Elektrotechnik. Und jetzt einfach mal die Frage, wie du das wahrnimmst und ob sie das auch in deinem Forschungsbereich widerspiegelt. Quasi, dass konkrete Themen auch gewisse Rollen haben.
Das ist eine sehr schwere Frage. Also, ehrlicherweise glaube ich nicht, dass das Themen Rollen haben. Es ist, denke ich, eine sehr, sehr individuelle Interessenslage, die sich dann widerspiegelt. Und ich sehe es bei mir in meiner Gruppe, dass es da so Zyklen gibt. Momentan habe ich gerade einen Zyklus, da besteht meine Gruppe fast nur aus Burschen. Also bin fast nur männlich besetzt. Vor 3-4 Jahren, als ich noch in Hannover war, war es genau umgekehrt. Da hatte ich 10 weibliche Mitarbeiterinnen und 2 männliche. Es braucht, glaube ich, auch eine gewisse kritische Masse, dass sich Mädchen wohlfühlen und Frauen. Wenn man da die einzige in einem reinen Männerhaufen ist, fühlt man sich möglicherweise nicht so wohl. Es ist für mich aber auch als Gruppenleiter sehr, sehr schwer und sehr schwer zu beeinflussen, weil ich der festen Überzeugung bin, als Betreuer oder als Professor sucht man sich seine Gruppe nicht aus, sondern man wird ausgesucht. Also ich sehe auch keine Möglichkeit, dass ich aktiv jetzt da schrauben kann, außer dass ich mich bemühe, freundlich zu sein und dass ich einen offenen Umgangston pflege und dass ich Leute im Generellen bei mir wohlfühlen. Das ist mir ohnehin sehr wichtig. Aber dass ich jetzt konkret quasi in der Frauenakquise aktiv wäre, ich wüsste nicht, wie ich das machen sollte.
Jetzt möchte ich einen kleinen Take machen und gerne deine Sichtweise dazu als Lehrender und vielleicht auch als Vater wissen. Und zwar wissen wir auch von unserer Elternstudie, dass Eltern oft bei MINT-Fächern Angst haben, dass es gefährlich ist für ihre Kinder. Und gerade eben auch Radioaktivität oder Kernenergie sind ja potenziell gefährliche Arbeitsfelder oder Forschungsfelder. Und denkst du, hat das vielleicht eine Auswirkung darauf, dass weniger Frauen vielleicht schon im Vorfeld in die Chemie gehen oder gerade in diesen spezifischen Bereich gehen, weil es vielleicht auch in der Gesellschaft mit Gefahr verbunden ist?
Vielleicht in der öffentlichen Wahrnehmung mag das schon so sein. Also wenn ich das hier mit einem Schmunzeln berichten darf, mein Schwiegervater, den ich sehr geliebt habe, hat, wie meine Frau, seine Tochter, schwanger geworden ist, war er völlig fassungslos und hat gesagt, na, ich hätte geschworen, dass du unfruchtbar bist. Und ich habe schallend lachen müssen, weil die Dosen, die dafür notwendig wären, um einen Menschen unfruchtbar zu machen, einfach so exorbitant sind, dass könnte ich in tausend Arbeitsjahren niemals zustande bringen. Also die öffentliche Wahrnehmung spielt möglicherweise...
Es hat ja auch Pierre Curie, konnte ja auch Kinder zeugen, ne?
Bei dem hat es sicher ganz anders ausgeschaut. Also der Arbeitsalltag bei den Curies zu Hause war, glaube ich, da würde sich unser betrieblicher Strahlenschutz alle Haare raufen. Das war sicher eine ganz andere Geschichte. In der öffentlichen Wahrnehmung mag das natürlich sein, dass die Dämpfe im Labor und so weiter eine Rolle spielen. Aber wir versuchen jetzt zumindest in der Chemie sehr aktiv diese Transition auch zu machen, weg von Chemie ist, wo es stinkt und raucht, hin zu einer modernen Wissenschaft, wo auch Arbeitssicherheit ganz, ganz groß im Fokus steht. Also man braucht nicht glauben, dass ich als Professor einen Fuß ins Labor setzen darf, ohne meine Schutzbrille und ohne meinen Schutzmantel. Also da werde ich so schnell rausgeworfen, da gibt's nichts mit Hierarchie. Also auch für mich gilt, ich muss Arbeitsmantel und Schutzbrille tragen und ist ein inhärenter Teil unserer Arbeit geworden, dass wir darüber fast nicht mehr nachdenken, dass Arbeitssicherheit einfach ohne jeden Zweifel ganz, ganz vorne steht.
Jetzt muss man sagen, dass momentan in deiner Gruppe sozusagen weniger Frauen sind, ist ja eigentlich fast ein bisschen kontradiktisch, wenn man so nennen will, weil wir dich vor allem auch als jemanden kennengelernt haben, dem die Förderung von Frauen besonders wichtig ist und die Unterstützung mit unterschiedlichen Initiativen, die du auch führst. Warum ist dir das so wichtig? Und vielleicht ein bisschen dein Bild, sind hier Frauen anders zu behandeln? Kann man sie anders motivieren? Was ist deine Meinung da dazu?
Ich denke, Respekt spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle, dass der respektvolle Umgang mit allen Studierenden, und da mache ich auch gar keinen Unterschied. Also ich bin jetzt auch nicht besonders freundlich zu Frauen. Ich bemühe mich besonders freundlich zu allen Studierenden zu sein. Das ist mir sehr wichtig. Ich habe irgendwann einmal so ein bisschen zurückgeblickt und habe mir gedacht, als ich studiert habe, da hat man sicher die Tutoren oder die Assistentinnen, Assistenten, da waren sicher ein paar ganz nette dabei, aber so von aus der, ich sag mal, Mitglieder der Professorenkurie kann ich mich kaum erinnern, dass da mal jemand wirklich aktiv nett zu mir war. Und das hat mich wie ein Blitz getroffen und habe mir gedacht, na gut, das werden wir jetzt halt einfach ändern. Und ich bin jetzt einfach, das ist gewissermaßen Lebensmotto geworden, ich bin einfach so nett, wie es mir nur irgendwie möglich ist. Ich bin motivierend, ich versuche, dass ich die Studierenden, dass die gerne auf die Uni kommen, dass die eine Kohorte bilden. Und das scheint auch ganz gut zu funktionieren. Also ist jetzt mein dritter Jahrgang und die ersten sind jetzt im sechsten Semester und die sind tatsächlich als Kohorte viel mehr zusammengeblieben, als das bisher der Fall war. Und mag unterschiedliche Gründe geben. Ich sehe es natürlich so, das ist alles nur mein Verdienst.
Apropos ändern, wenn du ein technisches Studium oder vielleicht auch deinen Studiengang komplett neu designen könntest, eben auch mit dem Ziel, vielleicht auch mehr Frauen oder gleich viele Frauen wie Männer anzusprechen, was würdest du verändern oder würdest du es überhaupt verändern?
Die Frage klingt hypothetisch, ist sie gar nicht. Wir haben vor 3 Wochen einen Retreat gehabt. Ich bin Mitglied der Studienkommission. Wir haben unseren Studienplan komplett verändert. Tabula rasa gemacht, alles weg, alles neu gemacht, haben diesen Studienplan komplett neu aufgesetzt, weg von 6 Semestern Pflichtveranstaltungen hin zu einer sehr viel stärker elektiv geprägten Komponente. Das heißt, wir bringen ein Best-of in den ersten 4 Semestern von allen Fächern. Das ist dann natürlich sehr, sehr knapp, sehr knackig. Tut auch ganz vielen an der Fakultät weh. Ich weiß, das ist kein Schritt, der leicht fällt. Mit dem Ziel aber, dass wir das 5. und 6. Semester im Bachelor mit möglichst großer Freiheit ausgestalten können, dass die Studierenden sich ihren Interessen folgend entwickeln können und Fächer wählen können und Thematiken wählen können. Es geht nicht nur um Fächer, sondern es geht auch um Themengebiete und das ist oft interdisziplinär, wo sie ihre Talente ausleben können. Und ich glaube, ab 2027 wird der Studienplan dann in Kraft treten und ich freue mich wie ein kleines Kind darauf.
Als Studierende an der TU Wien ist das sehr schön zu hören. Also ich freue mich für die Studierenden.
Du kennst die TU eben schon sehr lange. Ja, du hast studiert, glaube ich, auch auf der Technischen Universität in Wien. Welche Veränderung wünschst du dir in den nächsten 10 Jahren und hier im Speziellen wirklich, um noch mehr Frauen für MINT zu begeistern?
Also studiert habe ich auf der Uni Wien, das Doktorat habe ich dann an der TU gemacht und bin ab dann an der TU geblieben. Was ich mir wünschen würde, wäre zum Beispiel mehr weibliches Selbstvertrauen. Das ist vielleicht mehr eine gesellschaftliche als eine institutionelle Frage, aber ich würde mir wünschen, dass die Studentinnen, also jetzt ausgesprochen die weiblichen, dass sich die ein bisschen mehr zutrauen würden. Ich sehe das in meiner Paradevorlesung, wenn ich das so sagen darf, in der Grundlagen der Chemievorlesung. Das ist also die erste Vorlesung, die die Erstsemestrigen belegen. Sehe ich das, wenn ich da Fragen ins Publikum stelle, dass, obwohl wir nahezu 50-50 aufgestellt sind, also wir haben einen geringen Überschuss an Männern, es sind fast nur die Hände der Männer, die aufzeigen. Und das finde ich erstaunlich bis erschütternd. Ich führe gewissermaßen auch Buch, also ich schreibe mir auf, wer eine Antwort gegeben hat. Also ich sage, das ist dann die berühmte Phrase, kommen Sie nach der Vorlesung bitte zu mir. Dann schreibe ich mir die Namen oder dann habe ich da eine große Excel-Liste und schreibe mir das auf und kann auf diese Art und Weise dann auch schon im Laufe der Vorlesung mir die Namen der zumindest der aktiv Teilnehmenden merken. Das ist dann auch ganz nett, wenn ich dann am Ende der Vorlesung 60, 70 Namen schon kenne. Und es ist auch eine Frage der Wertschätzung einfach, dass ich die Leute dann namentlich auch ansprechen kann. Und dann kommen die Prüfungen und dann schaue ich mir das nochmal an, wie das dann mit der Mitarbeit eigentlich war. Weil ich habe es mir angewöhnt, dass ich die Prüfungen nicht nur eintrage, sondern obwohl das eine Menge Prüfungen sind. Also das sind im Jahr ungefähr 300 Prüfungen. Jede einzelne Note schreibe ich in einem persönlichen E-Mail an die Studierenden aus. Und mit einem kurzen Feedback, das haben Sie gut gemacht, bin stolz auf Sie, schauen Sie sich vielleicht noch die Stöchiometrie an, das werden Sie später wieder brauchen. Oder es tut mir schrecklich leid, es hat nicht gereicht. Stecken Sie den Kopf nicht in den Sand, ich glaube an Sie, probieren Sie es noch einmal. Und manchmal habe ich dann wirkliche Flashbacks oder da steht mir dann der Mund offen, da habe ich dann eine Prüfung, da ist alles richtig. Von der ersten bis zur letzten Frage, oftmals Frauen, wirklich der absolut häufigere Fall und ich schaue in meiner Liste nach, hat sich kein einziges Mal gemeldet. Und dann kann ich mir nicht helfen, dann muss ich nachfragen. Dann sage ich, verzeihen Sie, wenn ich nachfrage, es besteht keine Verpflichtung zur Mitarbeit, das ist eine Vorlesung, es gibt also keine Anwesenheitspflicht und gar nichts. Verzeihen Sie, dass ich nachfrage, ich muss jetzt einfach herausfinden, habe ich Sie nie drangenommen, das täte mir schrecklich leid, habe ich möglicherweise keine Atmosphäre im Hörsaal geschaffen, wo Sie sich wohlfühlen, wieso haben Sie sich nie gemeldet? Und dann kommen ganz unterschiedliche Antworten zurück, aber der Regelfall ist ja, ich bin eigentlich mehr schüchtern, ist nicht so mein Ding und ich habe es mir nicht zugetraut und was ist, wenn es dann falsch ist und so.
Georg, du warst ja auch einer der Keynote-Speaker bei einem Programm an der TU, das nennt sich TU Impact. Vielleicht kannst du uns ganz kurz ein bisschen erzählen, was war deine persönliche Motivation dahinter und vor allem auch, was war deine zentrale Botschaft dahinter? Weil vielleicht auch ganz kurz erklärt, TU Impact ist eben eine Initiative der TU, wo wir auch als Mintality Stiftung gemeinsam mit TU Impact ein Programm gemacht haben, wo wir vor allem auch den Austausch Schülerinnen, Studentinnen, Unternehmen, Wissenschaft gefördert haben.
Ich habe da eine kleine Rolle gespielt, muss ich sagen. Ich habe da eine Stunde lang im Hörsaal ein paar Inhalte aus dem Studium gebracht und versucht, Begeisterung zu wecken. Und das war eben nur für Mädchen und nur Schülerinnen. Das ist gleich eine ganz andere Atmosphäre, weil die sich dann viel leichter tun, die Hand zu heben, Fragen zu stellen und auch zeigen können, dass sie das interessiert, habe ich den Eindruck. Wenn das eine gemischte Klasse ist, dann werden Mädchen oftmals in ein Rollenbild gedrängt, dass die sich dafür jetzt gar nicht wirklich begeistern dürfen, scheinbar. Diesen Eindruck habe ich zumindest und deswegen gefällt mir das ganz gut, wenn das dann ein rein weibliches Publikum ist, wo dieser Druck auf einmal wegfällt, scheinbar.
Gut, dann danke dir für den Beitrag und für die Antwort. Wir kommen jetzt schon zum Schluss, aber bevor wir uns verabschieden, wollen wir es nochmal wissen und du darfst jetzt 2 Fragen aus dem Pott ziehen. Die sind jetzt ganz spontan, die können wir auch nicht. Ui. Und kurz und knackig darauf antworten.
Was sollte man Jugendlichen über Technik MINT sagen, das niemand sagt? Dass es süchtig macht?
Dass man für sein Hobby bezahlt wird?
Dass man für sein Hobby bezahlt wird? Nein, also ich kann für mich keinen besseren Beruf mir vorstellen. Gibt es etwas in deinem Lebenslauf, das du jetzt anders machen würdest? Also insgesamt habe ich wenig Regrets, muss ich sagen. Die Entscheidung, aus den USA nach Deutschland zu gehen, würde ich jetzt vielleicht hinterfragen. War eine schwierige Zeit für mich und meine Familie. Da bin ich dann doch 7 Jahre lang gependelt zwischen Hannover und Wien. War auch dort ein schwieriges Umfeld. Ist nicht immer leicht. Also wenn das Umfeld passt, kann es nichts Besseres geben. Aber wir dürfen halt auch nicht vergessen, Universitäten können leider Gottes manchmal auch Schlangengruben sein. Und das habe ich halt auch erlebt, aber an der TU ist es zum Glück nicht so. Zumindest nicht dort, wo ich bin.
Jetzt habe ich noch 2 Fragen. Das eine ist, wir haben bei Mitality ein Motto oder unser Motto dort ist, du kannst mehr als deine Rolle. Was ist dein Lebensmotto?
Ich würde wahrscheinlich am ersten mit einem Hemingway antworten. Bin großer Ernest Hemingway-Fan und wenn die Verzweiflung dann manchmal über schwierige Situationen da war, das 56. Hemingway'sche Gesetz, es braucht nur Zeit und man muss Vertrauen haben.
Wenn wir schon bei Hemingway sind, würde uns ganz am Ende noch interessieren, dein Lieblingspodcast oder Empfehlung für einen Podcast und vor allem auch deine Empfehlung für ein Buch.
Bei Podcasts tue ich mir schwerer. Da bin ich jetzt manchmal in Zeit für History gelandet. Das ist also etwas, wo ich meine historische Faszination ein bisschen ausleben kann. Und mein liebstes Buch ist von Ernest Hemingway, Schnee auf dem Kilimanjaro.
Herzlichen Dank, lieber Georg. Sehr spannendes Interview. Es war wirklich spannend zu hören, was für Initiativen du machst, wie du das ganze Thema auch siehst und vor allem auch zu hören, wie sehr du deinen Beruf liebst. Das ist, glaube ich, etwas Schönes und etwas Wichtiges. Wir bedanken uns auch ganz herzlich bei den Zuhörerinnen und Zuhörern wieder fürs Hören des Mentality Podcasts. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns entweder weiterempfehlt oder wenn ihr uns auch ein Feedback gebt und vor allem natürlich auch, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet.
Ein Podcast der Mentality Stiftung. Redaktion Anna Koschitz. Sounddesign Veli Chattakash.